Hallo Deutschland, Grüße aus North Carolina, genau gesagt Winston-Salem. Ihr hört die Stimme von Stefan Kumberger, Chefreporter von Sport 1, der derzeit die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begleitet. Und neben mir sitzt wahrscheinlich Deutschlands fleißigster Reporter. Der Mann hat heute um 4.40 Uhr Houston-Zeit, also Central Time, stand er schon vorm Hotel, vom Teamhotel und hat geschaltet. In den Doppelpass. Das geht runter. Hallo Manfred.
Hast du mir gewürzt. Vielen Dank, Stefan.
Manfred Sedelbauer, wie war es denn, also ganz, ganz kurz, wie war es denn so heute, den ganzen Tag?
Ja, sagen wir, es war ein Auf und Ab. Also, wir sind ja jetzt auch so pünktlich dann ins Bett gekommen, am Matchday meines Vorn sozusagen. Ich glaube, ich war so um 0 Uhr im Bett, als ich mir dann eine Stunde später sozusagen den Wecker gestellt habe. Dachte mir schon, boah, das könnte hart werden. Es ging dann aber, man muss natürlich dann auch schnell raus. Das ist immer ein Vorteil bei mir, wenn ich gar keine Zeit zum Überlegen habe. War dann schon sehr früh, ehrlich gesagt. Danach hatte ich so eine tote Zeit zwischen der ersten und zweiten Schalte von Doppelpass. Die war hart. Die hat sich rückblickend wie so ein ferner Fiebertraum angefühlt. Aber dann auch gut gemeistert. Das Problematische war, und jetzt bin ich natürlich da ein bisschen zu weit aus, es hatte um die Uhrzeit auch noch kein Café offen. Das heißt, ich saß eigentlich nur rum und habe gewartet, bis irgendwie die Zeit vergeht und ich habe mich versucht, oder ja, erfolgreich versucht, wach zu halten. Dann war die zweite Schalte, dann gab es noch eine Schalte in WM aktuell und dann kam schon langsam die Müdigkeit. Wir hatten aber gar keine Zeit, weil wir mussten direkt zum Stiel.
Ja, ja, und danach im Spiel war ja 12 Uhr mittags der Anstoß und es hat immer wieder geregnet und da war wieder Sonnenschein, ein Aufgussen ab dem anderen. Und dann haben wir aber von der deutschen Fußballnationalmannschaft ein tolles Spiel gesehen, ein zufriedenstellendes Spiel. Wie würdest das du beschreiben?
Eine Gala. Wir sind wieder wer.
Wir sind wieder her. Es gibt eben doch noch kleine im Weltfußball und zwar gehört Curaçao dazu. Ich habe heute öfter den Vergleich gehört, auch vom Bundestrainer, das war DFB-Pokal. Mhm. Und so kam es mir auch vor, gerade nach dem 1:1, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die DFB-Elf zum 7:1 Sieg. Aber dieses 1:1, da war bei uns auf der Pressetribüne war schon ein bisschen Unruhe zu spüren, weil ich dachte, was ist denn das jetzt?
Ja, vor allem fand ich, hatte man lange Zeit das Gefühl, boah, das könnte auch 1:1 zur Halbzeit gehen. Und was passiert dann? Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, klar, diese 6 Tore dann nach dem Ausgleich täuschen auch ein bisschen darüber hinweg, wie ernst dann die Lage doch schon war an mich. Also
es war
einem 1:1 in Curaçao allein zur Halbzeit, das wäre schon nicht so gut gewesen.
Ja, es war dann auch irgendwie von der deutschen Mannschaft so ein zusammenhangsloses Gekicke, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Bis dahin hat mir Felix Metscher sehr gut gefallen.
Überragend.
Wegen seines feinen Füßchens, der zum 1:0 für die deutsche Mannschaft getroffen hat. Und dann hat's Schlotti gerichtet.
Dann durfte er sein Bizeps mal wieder zeigen. War ganz interessant, fand ich, weil es gab schon 2 Standardsituationen davor, wo er...
War auch ein wuchtiger Kopfball.
Ja, wo er beide Male an den Ball gekommen ist. Und dann, wir saßen ja nicht zusammen auf der Medienzuline. Du saßt in der Pressebox.
Da, wo es kalt war.
Im Kühlschrank.
Ja, also der Kollege von Pro7Sat.1, Tobi Lusiak, der saß neben mir, der wäre fast gestorben. Ich als alter Profi hatte natürlich mein Jäckchen dabei. Ja,
ich saß auch neben 2 Pro7Sat.1-Kollegen, Grüße an der Stelle. Die waren auch zu kalt angezogen. Das sind halt noch Neulinge, ne?
Ja, das sind die Frischlinge.
Ja.
Die wissen noch nicht, dass Klimaanlagen kalt sein.
Ich hatte auch einen Pulli an, so wie jetzt.
Du schaust ein bisschen aus so, ach, ich bin krank.
Ja, aber nochmal kurz für euch, ne? Also wir haben jetzt 0.13 Uhr.
Heute sind wir schon ein bisschen auf dem Beinchen. Ja, 0.13 Uhr Eastern Time.
Ja.
In Houston ist es jetzt 23.13 Uhr.
13.
Ja, es ist eine lange Zeit.
Es wirkt dramatischer, wenn du sagst, jede.
Ja, nee, also wirklich Respekt vor dir, dass du das so durchgezogen hast.
Ich habe auch 2 Nickerchen.
Was hast du?
Eingelegt. Ich habe 2 Nickerchen dann noch eingelegt. Einmal kurz ein Taxi nach dem Spiel und dann im Flugzeug auch komplett weggepennt. Aber gut, das, verschweigen Sie jetzt mal so ein bisschen an der Stelle. Wir waren bei den Presseboxen. Du saßt in der Presseboxen und ich durfte Weil sie offenbar kein Platz mehr in der Pressebox
hat. Ja, musst du dich auch die Medien zu wühlen.
Ja, du hast eine andere, besser. Du hast eine andere Akkreditierung.
Ja.
Du kriegst keinen Schreibtisch zur Verfügung gestellt. Und deswegen durftest du draußen sitzen, hab dich ein bisschen bereitet. Ja, draußen
das war natürlich mehr. Ich war sozusagen am Oberrang ganz vorne gesessen. Mhm. Das heißt, ich hatte Feiersicht überragend und habe dann eben gesehen, dass Nico Schlotterbeck, um wieder zum Thema zurückzukommen, zweimal davor schon sehr, sehr frei war und dann bei dieser Standardsituation stand er wieder total frei im Nullraum, ist dann perfekt eingelaufen.
Ein
dann
Kopfball wie aus dem Lehrbo.
Buchtet er ihn halt aus 4 Metern gut ein.
Es war schon sehr gut. Also dem Ball entgegengelaufen, im richtigen Moment abgesprungen und dann den Kopf mit dem Hals sich so gebunden und gedreht, das hat mir sehr gut
gefallen. Er hat abgeliefert, ne?
Ja.
Und er hat noch große Töne gespuckt.
Genau.
War wichtig.
Lustigerweise hat Jonathan Tah, der Lautsprecher auf dem Platz, wie wir erfahren haben, nicht abgeliefert.
Nee, der hatte einige Backler drin, gerade zu Beginn. Dann gab es noch diese Situation an der Auslinie, wo er sich hat überlaufen lassen, hat dann vehement reklamiert, dass der Ball offenbar im Aus gewesen sein soll. Ich finde, an so einer Situation merkst du immer, dass du mit deinem eigenen Spiel auch nicht zu viel gibst, oder? Wenn du mit den bei so einer Kleinigkeit dann auf einmal so reinsteigerst, der gar nicht mehr aufgehört.
Wie wir ja alle wissen, ist der Ball dann im Aus, wenn der Assistent die Fahne hebt.
So ist es.
So ist es. Und das war eben nicht der Fall. Zweite Halbzeit fand ich dann gut. Man hat das Ganze verwaltet. Also dann wurde es auch standesgemäß.
Und ausgebaut.
Es wurde ausgebaut und es war dann auch standesgemäß. Kai Havertz hat getroffen. Und also es hat mir insgesamt dann doch ganz gut gefallen. Natürlich alles unter der Maßgabe Vorsicht, Vorsicht. Es ist nur Curaçao. Und dieser 1-1-Zwischenstand, der muss jetzt Deutschland, Fußball-Deutschland, uns, die Fans, muss es jetzt nicht allzu sehr schocken. Aber man hat schon gemerkt, es ist gar nicht so leicht, erstmal in ein Turnier reinzukommen. Und wir hatten ja auch schon verschiedene Ergebnisse.
Ja, bei der Nationen, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, genau. Also jetzt gerade eben habe ich gelesen, wir konnten es leider nicht sehen, die Schweden haben Tunesien überrollt mit 5-1. Da habe ich gerade eine Fuschnachricht von Sport1 bekommen von der kostenfreien App. Und ja, aber es gab ja, also die Türkei liegt in Trümmern, da weinen alle.
Schweiz.
Die Schweiz ist völlig schockiert, dass Katar tatsächlich ein Tor schießen kann. Also ist jetzt nicht so, als wäre das hier alles so einfach.
Ja, es ist gut, dass sie ins Turnier gestartet sind. Und wir haben jetzt schon über ein, zwei Spieler gesprochen. Felix Metscher haben wir ja auch schon die letzten Tage sehr, sehr gelobt. Und er wurde auch sehr gelobt. Nico Schlotterbeck. Bei dem Gegentor wirkt es ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Ich finde, er kommt eigentlich zweimal ganz gut, zumindest noch an den Ball. Aber für mich stellt sich da die Frage, wo ist da überhaupt die defensive Abzuführung vom Mittelfeld gewesen in der Situation? Und ich glaube, wenn du gegen Curaçao schon da nicht hell wachtest, dann muss das wirklich ein Warnschuss sein für die kommenden Gegner.
Ja, wir haben ja in unserer Gruppe, die wir ja zum Austausch nutzen mit der Redaktion in Deutschland, wurde heftig diskutiert.
Irgendwer hat es auf Schlotti geschoben.
Wir Männer, die vor Ort waren, haben Schlotti verteidigt. Wir haben gesagt, es war ein bisschen Pech. Und ich finde schon, da muss man fragen, wo waren Alexander Pavlovic und wo war der hochgelobte Felix Metscher? Und Manuel Neuer konnte nicht halten. Also ja, ich weiß nicht, solche Fälle hat er schon mal gehalten, aber er war natürlich fies als gefälscht.
Bei seiner Rückkehr.
Bei seinem Comeback. Da kann ich erzählen, du warst ja auch dabei, aber das interessiert die Hörerinnen und Hörer natürlich. Uns wurden 2 Spieler versprochen zu den Interviews und es hieß dann, okay, Nathaniel Brown, Sport 1 Note 1 und Kai Havertz, Sport 1 Note 1, würden kommen. Und dann kam aber zwischen den beiden kam ein großgewachsener, blonder Mann in einem schwarz-rot-goldenen Shirt.
Ich so mal nach. Also ich bin jetzt Steffen Kumberger, beschreib die Situation mal.
Also ich bin jetzt Manuel Neuer und stapfe hinein, gehe aufs Podest.
Oh.
Ja, genau, aber nicht
wieder Herr Chefdokotter gehauen.
Ja,
als auf einmal Manuel Neuer
rein. Aber nicht nur ich. Also sowohl.
Waren überrascht.
Wir waren positiv überrascht. Absolut. Das muss man dazu sagen. Manuel Neuer,
der Mann. Auch gefreut, ne?
Er hat
so, dass du mitbekommen hast, dass wir überrascht sind und dass wir so, oh, der Herr Neuer kommt zu uns. Da hat er schon mitgekriegt.
Ja, ich empfehle dir, das Video nochmal anzuschauen. Er sagt nämlich, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt oder das hatte ich ja noch nie, dass er so begrüßt wurde. Und ich muss sagen, seine Antworten, da sprach wirklich die Freude heraus, die Euphorie. Also der Mann wurde jetzt nicht in Ketten gewickt und gezwungen und wurde nach Winston-Salem verschleppt, sondern der Mann ist tatsächlich aus freien Stücken bei dieser Weltmeisterschaft und findet sie auch ganz, ganz gut.
Ich glaube auch, dass es bei ihm tatsächlich heute ein bisschen mehr gekuppelt hat als sonst. Ne? Er hat es ja auch ein bisschen beschrieben, hat gesagt, sich erst so ein bisschen angefühlt wird bei der Club-BM, aber natürlich war diese Rückkehr ins Tor, diese lang ersehnte Rückkehr für ihn schon auch was
Besonderes heute.
Wir schauen auf noch jemanden, der die Sport1-Note 1 bekommen hat. Der Mann hat aber sehr kurz gespielt, also vergleichsweise. Ist, glaube ich, erst in der 63. Minute eingewechselt worden für Jamal Musiala. Der war ein bisschen angeschlagen, es scheint aber nicht schlimm zu sein, hat der Bundestrainer schon gesagt.
Eine Dehnung.
Übrigens deutlich besser, ne? Wir haben
ja Jamal Musiala?
Zweimal über ihn gesprochen. Einmal haben wir gesagt, Schritt nach vorne gemacht, dann haben wir gesagt, wieder Schritt zur Seite, Schritt zurück, wie auch immer. Ich habe dir irgendwann auch während des Spiels dann geschrieben, weil wir jetzt zusammensitzen, habe ich gesagt, er gefällt mir, weil er gut dagegen hält in den Zweikämpfen, agil ist und ja, der Bundestrainer war offensichtlich zufrieden. Jamal Musiala fand's ja nicht ganz so gut, dass er schon so früh raus müsste. Ne? Er hat das aber sehr, sehr positiv und nett offenbar dem Bundestrainer ausgewirkt.
Genau, so hat der Bundestrainer gesagt. Beim Thema Dehnung muss ich immer an Eduard Geier denken, der gesagt hat, Ede, wer sich dehnen will, ich würde jetzt an deiner Stelle nicht trinken, Manni. Weil es kommt ein Scherz und dann spuckst du das Wasser hier durch die Gegend.
Sie ist los.
Wer sich dehnen will, soll nach Dänemark.
Ist das schlecht.
Aber hallo, Ede Geier. Der Mann hat als Trainer mehr Bundesligaspiele gehabt.
Das ist du. Auch, du hast wirklich einen Elefantenhirn, dass du dir diese Sprüche merken kannst.
Manni, ich...
In welchem Jahr hat das gewählt?
Boah, das weiß ich doch nicht. Da war er mit Cottbus in der ersten Liga, aber... Ich schaue eindeutig zu viel Fernsehen oder habe in meiner Jugend zu viel gefernseht, lese zu viel, beschäftige mich zu viel mit Fußball. Aber dann passt ja der Beruf eigentlich.
Ab in die 63.
Ab in die 63. Dennis Undorf kommt rein.
Die Maschine.
Der Mann, der eine wahnsinnige Quote hat und diese Quote auch noch ausgebaut hat. Schöne Hackenvorlage. Dann sein Tor, das war so ein bisschen Badesee-Fußball. So zucki-zucki in die Mitte gespielt und dann reingeschoben. Da blieb er eiskalt und dann nochmal eine Vorlage.
Ja, das war jetzt, glaube ich, sein 11. Scorerpunkt in 10 Spielen in der Nationalmannschaft. Und wenn du eben reinkommst und dann am Weitraum beteiligt bist,
dann bist du doch ein Mann für die Startelf.
Ja, also ich finde, Julian Nagelsmann kommt eigentlich gar nicht mehr um ihn herum. Also ich finde ja immer, jetzt gibt's ja die oder Julian Nagelsmann wird das wahrscheinlich, wenn er wieder auf ihn verzichtet oder vor dem nächsten Spiel würde dann wieder sagen, ja, der Dennis gibt uns so viel als Joker, das stimmt. Aber ich finde, du musst Leistung belohnen. Und wenn einer reinkommt, an Beiform beteiligt ist, dann muss der im nächsten Spiel von Anfang an spielen, weil er sich's einfach verdient hat.
Dennis Undorf befindet sich für meine Begriffe in der Füllkrugfalle. Das haben wir ja erlebt bei der Europameisterschaft. Da war Fülle auch jemand, der getroffen hat, zum Beispiel gegen die Schweiz. Und da hat dann der Bundestrainer ähnlich argumentiert wie jetzt und hat gesagt, naja, wenn jemand ein guter Joker ist, dann spricht es ja eigentlich dafür, dass er auch weiterhin ein Joker sein sollte. Nils Petersen ist auch so ein Beispiel. Ich habe aber den Eindruck, dass Dennis Undorf damit nicht ganz zufrieden ist. Der wäre schon, also auch die Aussagen vor der Weltmeisterschaft, die er da getätigt hat, zum Beispiel bei diesem Wohltätigkeitstermin in Stuttgart, wo er dann gesagt hat, ich weiß eigentlich nicht, warum immer so diskutiert wird. Ich bin doch Stürmer. Naja, aber der Bundestrainer denkt, er ist wohl auf der Bank erstmal besser aufgehoben. Auf der anderen Seite, einen Kai Havertz, kannst du es auch nicht rausnehmen, der war Man of the Match.
Ja.
Ein Jamal Musiala, gerade haben wir darüber gesprochen, dass seine Formkurve nach oben geht. Dann wird es dann schon schwierig, wen man da runternehmen sollte. Oder fällt dir jemand ein?
Nee. Naja, eigentlich hast du ja in der Offensive jetzt nur noch zwei Namen, die du nicht genannt hast. Das Plowiec.
Ja.
Da wird der Bundestrainer auch einen Teufel tun und ihn runternehmen.
Okay.
Oder rausnehmen aus der ersten Elf. Und dann fällt mir da nur noch ein Spieler ein, über den wir auch die letzten zwei Mal in dem Video gesprochen haben, der manchmal unfair behandelt wird, wie du so schön gesagt hast.
Ja.
Guck, ich kann auch Zitate in Belgien. Wenn sie noch nicht allzu lange her sind. Und das ist eben Leroy Sané. Und da muss man einfach wieder sagen, er ist heute aufgefallen und so gerne ich ihn auch verteidige, weil er einfach für mich immer noch ein besonderer Spieler ist, muss man einfach an so einem Parkern auch festhalten wegen Kursau. Das war nichts.
Ja, es war, also er war fleißig und er war bemüht und er war ein Aktivposten.
Ah, ja, Bundeskanzler, steht um
die Putze. Also ich nenne mich Nagelsmann. Nein, also ich habe es ja auch in der Einzelkritik geschrieben. Er hat sich wirklich aufgerieben, er hat versucht, er hat getan, er hat gemacht. Er hat wirklich ein Fleißbildchen verdient. Nur Fleiß allein kann natürlich nicht die Maßgabe schlechthin sein. Der Bundestrainer sagt aber, die Bewertungsgrundlage bei Leroy Sané ist der Einsatz, der Fleiß, er war viel unterwegs. Der Bundestrainer hat auch gesagt, ich habe die Daten noch nicht gesehen, aber das war wohl gut. Ja, was fangen wir damit an? Also wenn jemand in der Schule immer fleißig ist und sich fleißig meldet, aber dann ständig falsche Antworten gibt.
Nein, wäre gut gewählt.
Eine Note 1 ist es dann natürlich nicht.
Ja. Ich finde es schwierig. Ich habe in dieser Woche ja auch einen Kommentar geschrieben, als ich gesagt habe, Sané muss spielen, weil er ein Stück weit alternativlos ist. Ich fand auch, ohne mich jetzt selbst verteidigen zu wollen, das war auch angemessen, weil er einfach für die Position der Einzige war.
Sollen die Kollegen in München den Artikel wieder löschen?
Nein, nein, um Gottes Willen, der darf so lange bleiben, wie er möchte. Ich habe da sehr viele Zuschriften aufgekommen. Und wenn man viele Zuschriften beispielsweise bekommt, dann heißt das meistens, dass viele Leute anderer Meinung sind. Von daher fand ich zu dem Zeitpunkt oder jetzt auch zum Eröffnungsspiel absolut okay und folgerichtig, dass er von Anfang an gespielt hat. Nur, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, finde ich, du musst einfach das Leistungsprinzip zählen lassen und in so einem Auftritt müsstest du sagen, wenn Dennis in so einer Form ist, und ich glaube, den kannst du ja mittlerweile immer reinstellen und der liefert ab, dann musst du sowas auch ausnutzen und dann musst du halt vielleicht auch deine Formation minimal ändern. Weil das ist jetzt zwangsläufig dann der Fall, wenn du Leroy Sané aus
dann
der
ersten... Musiala wahrscheinlich auf rechts.
Genau, oder sogar vielleicht Kai Havertz. Wobei auch da ist natürlich auch die Frage, der spielt die letzten Spiele auf so einem hohen Niveau, eben auf dieser Position, ob du ihn dann von dieser Position wegschiebst.
Also ich bin jetzt dagegen, die Aufstellung so lange durchzuschütteln, bis Leroy Sané rausfällt. Curaçao war jetzt mal ein Anfang. Ich würde mir halt wünschen, dass der Bundestrainer ein bisschen mehr kitzelt und nicht immer nur das Positive sucht.
Er hat auch eine Riesenchance, ne? Jeder Bundestrainer auch sagt, war gar nicht so leicht in dem Moment und das macht er eigentlich gut. Und weißt du, was mich da mittlerweile wirklich wundert? Und ich weiß, viele von euch geht das Thema ja auch um den Keks. Und ich finde, da fragen sich auch viele von euch da draußen zurecht, was hat Sané gegen Julian Nagelsmann in der Hand?
Nichts hat er in der Hand. Julian Nagelsmann ist halt ein loyaler Mensch und jemand, der an Wunder glaubt. Ja, er nennt ihn ja nie, habe ich heute mitbekommen auf der Pressekonferenz. Ja, doch, weiß ich nicht. Aber er hofft halt so. Er hofft halt so. Also das ist wie mit einem kleinen Kind, das immer hinfällt und man wünscht sich, jetzt kommt dann der Moment.
Ja.
Das kann man dem Bundestrainer, glaube ich, nicht verdenken. Und wie gesagt, ich würde jetzt Leroy Sané noch nicht rausnehmen. Das würde auch zu viel Unruhe reinbringen.
Du würdest ihn jetzt gegen die Elfmeinküste am Samstag wieder von Beginn an spielen lassen?
Ja, weil du bist ja jetzt durch den Sieg eigentlich schon weiter. Bist ja schon im 16. Finale. Der Modus,
das ist Wahnsinn.
Der Modus gibt es ja her, dass man jetzt fast schon im 16. Finale ist als DFB-Elf. Und da geht es nicht viel kaputt, wenn du Leroy Sané nochmal eine Chance gibst. Aber das sollte Julian Nagelsmann schon ein bisschen, also er sucht immer nur die positiven Sachen raus. Und das halte ich dann auch gegenüber den anderen Spielern irgendwie für unfair, wenn ständig nur die positiven Sachen rausgesucht werden.
Ich gucke jetzt mal in die Glaskugel und sage, dieses Thema Leroy Sané wird in den nächsten Tagen wieder sehr hochkochen.
Ja.
Bis zum Spieltag. Und dann wird er wieder 2 Tore oder so machen.
Genau. Genau, also ich würde Ihnen empfehlen, jetzt mal nicht ins Internet ins Hochtico. Ja, ich würde ihm empfehlen, nicht ins Internet reinzuschauen, weil da gibt es schon ein paar gehässige Kommentare und Memes.
Ja.
Da beteiligen wir uns nicht. Das ist für die sachliche Analyse da, aber die sachliche Analyse.
Komisch, weil ich denke jetzt so Dennis Undorf, wenn der jetzt am Samstag an Nieder auf der Bank sitzt, der muss sich da oft denken, so, hallo?
Was für mir? Ja, das ist der Fall.
Wie kannst du mir damit erklären? Ich habe den Bundestrainer schon vor einiger Zeit Bundespsychologen genannt. Kannst mir nur so erklären, dass er ganz genau weiß, ich darf den Leroy jetzt nicht der Öffentlichkeit zum Fraß vorwerfen. Ich muss ihm die Stange halten und Dennis Undorf muss er nicht die Stange halten, weil der hat ja die Öffentlichkeit hinter sich. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, der Undorf ist aber ein Arsch. Den will keiner. was uns zum nächsten Thema bringt.
Nee, ich würde noch, über einen Spieler würde ich trotzdem noch gerne sprechen. Du hast ihn schon erwähnt, Nathaniel Brown.
Ach so, ja.
Sich da den Stammplatz erkämpft und nach der Leistung behält er den erstmal wieder.
Ja, richtig. Also der hat jetzt tatsächlich David Raum auf längere Zeit, glaube ich, schönstes Spiel seines Lebens. Junger Mann, innerhalb kürzester Zeit sich einen Stammplatz erarbeitet, trifft, macht ein gutes Spiel, kriegt von Sport 1 die Note 1, darf zum Interview.
Steht mit funkelnden Augen dort.
Mit funkelnden Augen dort. Also wenn das nicht der schönste Tag, der sportliche Tag seines Lebens war, dann weiß ich auch nicht.
Der macht sehr viel Spaß. Der macht wirklich sehr viel Spaß. Ja. Und ihm sitzt der Schalk im Nacken. Den haben wir noch nicht gesehen, aber...
Er ist ein ganz lieber Mensch.
Ja.
Hat Julian Nagelsmann.
Ja, aber das haben wir auch schon wunderbar, ne? Immer wenn wir ihn gesprochen haben, war er jetzt noch gar nicht so aufgekehrt, sondern auch einmal...
Die Wortwahl ist, ich weiß nicht, ist lieb, ist das eine Kategorie im Sport?
Lieber Mensch.
Ein lieber Mensch?
Ja.
So rede ich über
das
dich.
Das ist auch ein lieber Mensch, oder?
Ja. Das ist aber so, du... Ja, gut. Naja. Gut. Nathaniel Brown ist ein lieber Mensch.
Dann lass uns, wenn, also außer du hast jetzt noch Spieler.
Und wir lassen nicht mal die Aufstellung durchgehen. Direkt Matcher haben wir gelobt. Florian Wirtz, Jamal Mbeumo. Der Bundestrainer fand ganz gut, dass Antonio Rüdiger und Waldemar Anton den Schlotti so gepusht haben, obwohl sie ja die Konkurrenten von Schlotti sind. Das spricht wieder für den Mannschaftsgeist. Übrigens, morgen ist ja Wettkampf-Ersatztraining. Also diejenigen, die nicht gespielt haben, das sind ja gar nicht so viele Leute, dürfen normal trainieren, die anderen regenerieren, lassen sich pflegen und dann haben sie frei.
Schön. Also Dienstag frei für die deutsche Nationalmannschaft. Seid ein bisschen durchgeschnaufen. Ich glaube, bei ein paar sind auch die Familien schon da oder kommen noch.
Ja, bei manchen, sage ich, bei Nathaniel Brown reisen sie gerade schon wieder ab, oder?
Genau, da reisen sie ab und bei K.H. Arbertson gehen ist auch nicht da.
Ja, also ein
Kommen. Nicht die Klinke in die Hand.
Ein Kommen und Gehen.
Ja, genug Platz ist es.
Im US-amerikanischen Hogwarts.
Du ist es. Stefan, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte man ja eher den Eindruck, jetzt kocht da ganz woanders doch noch ein Thema hoch.
Ja.
Was dem Bundestrainer gar nicht gut gefallen hat. Ne? Es geht, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, um die Expertenmeinungen von Jürgen Klopp und Thomas Müller. Müssen wir es nochmal ansprechen, erklären, was passiert ist, welche Worte da gefallen sind.
Ich mach's im Schnelldurchlauf mal schnell. Es ging darum, Undav oder Musiala, Thomas Müller und Jürgen Klopp bei Magenta TV waren der Meinung, naja, vielleicht sollte man den Musiala runternehmen. Und dann kam der Satz von Jürgen Klopp, naja, das Gute ist, also jetzt paraphrasiert sinngemäß, das Gute ist, Julian Nagelsmann macht die Aufstellung, noch. Und dann, Kunstpause, noch. Und dann hat Thomas Müller gesagt, oh Kloppo, wir haben erst Juni, du bist schon im September. So, Subtext, noch ist der Bundestrainer da und im Herbst ist er weg. Und wenn das natürlich von Leuten kommt, beziehungsweise von einem Mann, Jürgen Klopp, der Ambitionen hat auf diesem Job, der das nie dementiert hat, der noch im März bei uns am Mikrofon gesagt hat, es ist schöner, wenn die Leute sagen, der Jürgen Klopp soll es machen, als wenn alle sagen, jeder nur nicht er. Dann hat es natürlich Gewicht und dann ist es schon ein bisschen frech und ein bisschen unverschämt und kommt eigentlich nicht in die Tüte.
Der Schattenfan.
Der Schattenträger. Ja, ich habe es in einem Text genannt, das Problem in Magenta Pink.
Mhm. Ja, kann man so nennen.
Der pinke Panther.
Ich fand es auf frech und weil ich meine, Jürgen Klopp weiß ja auch ganz genau, wie es der zu sein.
Und was hätte Jürgen Klopp gesagt,
ja,
wenn jemand sich so in Stellung gebracht hätte in seinem Rücken? Also, aber da habe ich den Eindruck, da sind Thomas Müller und Jürgen Klopp noch ein bisschen zu sorglos in ihrer neuen Expertenrolle. Die Expertenrolle bei Jürgen Klopp ist ja doch ein bisschen her, als er damals beim ZDF war, 20 Jahre. Also das lief alles so sorglos und so lustig und so ha. Aber dass der Bundestrainer unter Druck steht und dass sowas nicht hilft, das hatten sie irgendwie, also Absicht war es jetzt hoffentlich nicht, da den Trainer anzuschießen. Da kommen wir gleich zur Auflösung dieser ganzen Geschichte. Aber Sorglosigkeit kann man sich halt auch nicht leisten. Und Lothar Matthäus, unser Rekordnationalspieler, der Mann, der ja für, ich glaube, für alle Sender, ich glaube, von Astro TV bis HSE macht der überall den Experten und hat also entsprechend Erfahrung und hat,
ja, echt,
und hat dann gesagt, also hier bei Jürgen und Thomas, so wie ihr mit dem Musiala umgeht, das macht man nicht.
Ja, ja, ich fand es auch
schwierig. Du wolltest ja zur Pressekonferenz vorspielen.
Ja, ja. Ich fand es schwierig, wie sie sich geäußert haben, und der Bundestrainer hat vielleicht nicht mehr so unbedarft, wie er es noch vor 2 Jahren gemacht hätte, reagiert. Und hat auf die erste Nachfrage eines geschätzten Kollegen von
Heiko Niederer
Frage zurückgestellt und hat gesagt, naja, so nach dem Motto, wie ist es bei dir angekommen? Dann hat Heiko geantwortet,
Bisschen pieksig.
Und dann hat Julian Nagelsmann direkt zur nächsten Frage übergeleitet.
Genau. Und dann kam der Kollege von The Sun.
Ja. Kann man sagen, das ist so ein Pandora-Tour?
Ja, The Sun ist die britische Bild.
Ja.
Kann man so sagen. Vielleicht noch ein paar Umdrehungen heißer.
Jetzt ist die Palme, ne? Medienlandschaft dort.
Ja, also wir hatten ja einen britischen Kollegen zuletzt bei BM aktuell, der hat gesagt, dass Thomas Tuchel den Job da übernommen hat, ist Wahnsinn, weil da in diesem Job kommt jeder ins Irrenhaus.
Ja.
Wenn du englischer Nationaltrainer wirst, hast du das Ticket fürs Irrenhaus schon in der Hand. Die Frage ist, ob du es einlässt. Aber wir wollten ja über also Julian Nagelsmann hat dann
beantwortet, Nachfrage.
Hat dann gesagt, ich habe eine Meinung, die müsst ihr aber nicht wissen und damit war's das. Da ist ihm ein bisschen der Dampf aus den Ohren gekommen. Also so, er musste schon über die Kiemen hier, du weißt es ja so, die Feuerwehrschläuche, die einen hier runter am Hals laufen, die muss er schon zusammendrücken.
Ich bin daran, sieht man schon auf, dass er unter Druck stand vor WM-Start, dass er vielleicht auf mich die allergrößte Lobby derzeit genießt in Deutschland, auch von den deutschen Fans. Weil ich meine, er hätte ja auch einfach total lässig cool antworten können, so. Ja, dann Boykott oder das abgekümmert oder irgend sowas. Sowas halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat man ihm einfach angemerkt, dass er sauer ist. Ich finde auf der anderen Seite Klopp und Müller, das ist ja auch so ein bisschen Comedy-Veranstaltung dort vor Ort, was auf unterhaltsam ist. Und ich glaube, so ein Auftakt, oder das war natürlich auch das Ziel der Kollegen, die dort engagieren, Beispiel England, wo sie da eine wahnsinnig unterhaltsame Toro immer mit Thierry Henry, Michael Richards,
Jamie Carragher,
genau,
und Kate Abdoham.
Genau. Dass man sich das so ein bisschen zum Vorbild nimmt, ging jetzt eher nach hinten los, auch weil,
und das von seinem Lieblingsthema.
Ja, aber da muss man noch schnell sagen. Also ich hab's dir ja vorher im Auto gesagt, ja, ich habe den Eindruck, Engländer, Briten und so weiter, die können einfach sehr ironisch sein, clever ironisch sein und können auch mit so einer Ironie umgehen. Und bei uns Deutschen, glaube ich, wir können weder richtig ironisch sein, noch können wir es richtig auffassen.
Ist auch einmal nicht gewohnt, weiß, dass einfach so noch mit, oder? Dass das ja, ja, offensichtlich vermischt.
Entertainment und
ja, all Dinge. Didi Hamann sagt immer, in England, da geht's viel härter zu, da ist man nicht so schnell beleidigt. Aber bei uns ist man eben schnell beleidigt. Aber das ist eine Mentalitätsfrage. Aber du hast mich jetzt auch mein Lieblingsthema angesprochen.
Unser Rudi.
Rudi der Recher kam ums Eck, ließ sich zuschalten zum Magenta TV.
Vor der Partie
gegen Curaçao. Und dann gab's eins hinter die Lösche. Da hat Rudi seine ganze Autorität, der Mann ist ja Vize-Weltmeister als Trainer, Vize-Weltmeister als Spieler geworden, Weltmeister als Spieler, hat die Champions League gewonnen, mit Olympique Marseille, wenn ich mich recht erinnere. Also der Mann hat schon ein bisschen was erreicht. Und der Mann ist unser Volkstribun, die ich schon gesagt habe. Und Rudi ist in sein Heldencape gestiegen und hat sich zuschalten lassen zu Magenta und hat die beiden ausgeschimpft. Und da fand ich, also on air, glaube ich, hat Thomas Müller noch nie so eine scharfe Spitze bekommen wie von Rudi Völler, als er ihm gesagt hat, naja, Thomas, hilft immer, einen kleinen Trainerschein zu machen, dann kann man Dinge besser verstehen.
Ja.
Und dann dieser Satz, naja, ihr beide, also erstmal ein ernster Vorschlag, aber ihr beide, ihr seid ja eher für die Komik zuständig.
Was sind da?
Und dann war die Schalte vorbei und dann waren die beiden erstmal perplex und Jürgen Klopp sagt, er hat gesagt, wir sind für die Komik zuständig.
Ja. Und wenn Jürgen Klopp mal die Sprache versteht, ne?
Dann weißt du Bescheid. Ich weiß zum Beispiel, dass, also das war natürlich ein bewusster Auftritt von Rudi Völler.
Ja.
Weil da musste der Papa seinen Julian verteidigen und es ist ihm sehr gut gelungen. Ich weiß schon, ich hänge dir hier seit 12 Stunden im Ohr und feiere Rudi Völler ab. Aber es ist so. Es ist beste Unterhaltung im Sinne des Fußballs. Und wenn sich solche Giganten, das ist ja Kampf der Titanen, also ja, das ist Elefanten, die aufeinander zurennen. Und diesmal hat Rudi Rüssel, wenn wir beim Elefantenbild sind, Rudi hat gewonnen. Rudi hat die Dinge besänftigt. Und dann haben wir ja 90 Minuten Fußball.
Ich fand es sehr, als Rudi Völler auch eingestiegen ist, so nach dem Motto, ihr müsst ja selber erstmal noch gucken, wohin es euch mal verschlägt oder wo ihr hin wollt, aus Trainer, Management und so weiter.
Du machst das jetzt hier in dem
Film. Dieser Schulbuben.
Ja, genau.
Eingenordet.
Genau so der frische Abiturient, wo es dann heißt, naja, jetzt mach mal ein Jahr in Australien und dann kommst du zurück und dann kannst ja bei Onkel Erwin in der Werkstatt anfangen.
Ja, die haben sich ordentlich verbannt und
Onkel Werner.
Ich finde, durch diese ganze Nummer hat eigentlich Julian Alpmann am meisten dotiert, oder?
Ja, weil wir, das wollte ich gerade sagen, wir haben da 90 Minuten Fußball erlebt und dann stand der Bundestrainer zur Analyse neben Jürgen Klopp.
Nach einem 7:1.
Nach einem 7:1. Er konnte kaum gehen vor lauter Kraft. Ich hatte den Eindruck, er hat Rasierklingen unterm Arm, weil die Arme so weit auseinander waren.
Lazissimus.
Ja, der Lazissimus Dorsi.
Ja.
Genau. Also er hatte einen, der Gluteus war gespannt.
Ja.
Das ist der dicke Hintermuskel.
Ja, um und da.
Genau. Und also der Gluteus und der Latissimus Dorsi waren gespannt. Und dann, bla, 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 bla. Und dann sagt Jürgen Klopp, ja, aktueller Anlass. Und dann ist er ja wirklich, das war für Jürgen Klopp der Gang nach Canossa. Da musste er sich wirklich tief in den Staub werfen und Abbitte leisten. Und hat dann gesagt, ja, also wir gehören nur inoffiziell zur Mannschaft, aber wir wollen überhaupt nicht den Ablauf bei euch stören. Und ich könnte mir selbst ins Maul hauen, hat er gesagt, oder?
Eine aufs Maul hauen?
Ich könnte mir eine aufs Maul hauen und ich wäre...
Er hätte sich direkt eine danach aufs Maul hauen.
Genau.
Und also scheinbar hat er es in dem Moment, sagt er zumindest jetzt, gleich gemerkt, dass es der Kommentar...
Aber, ja, gut. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, es brauchte Rudis Worte. Und dann hat der Jürgen Klopp gesagt, ich werde jetzt in 2059, kann das sein, hat gesagt, ich bin immer noch dämlich.
Mhm.
Ja, Damo habe sich natürlich selbst auf die Schippe genommen, ist zu Kreuze gekrochen. Und Julian Nagelsmann, also wenn du sein Gesicht anschaust, da hat er sich gedacht,
war das Schönste.
Ja, also ein inneres Blumenpflücken. Ja. Und er dachte sich, jetzt nicht reagieren, cool bleiben, Pokerface. Du bist der Bundestrainer und der Mann will es nur werden.
So ist es ja. Er hat auch ja gar nicht gesagt irgendwie so, danke oder kein Problem, er schwamm drüber, sondern er hat das einfach so.
Er wird gehen lassen.
Genau, er ist auch nicht in diese Rede, in diese Entschuldigung rein, sondern hat das ganz genüsslich angehört, immer schön genickt. Dich das noch weitere Grinsen etwas verknicken, hatte ich so das Gefühl.
Wer wird heute gut schlafen?
Wer wird richtig gut schlafen?
Also wir haben hier 0:42
Uhr. Das ist ja oft direkt laut davor.
Genau. Viele Kollegen sind in Houston, Texas geblieben.
Ja.
Wir haben den beschwerlichen Weg nicht gemeinsam mit der Mannschaft, die sind vor uns geflogen.
Ja.
Dann natürlich eine andere Maschine gehabt. Wir sind nach Charlotte geflogen und dann Winston Serie. 0:42 Uhr ist es gerade. Mir ist gerade ein cleverer Satz eingefallen, den Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagen hätte können. Er hätte sagen können, ich werde mein Bestes tun, dass wir ein richtig gutes Turnier spielen und Herr Klopp seine Ambitionen auf meinen Job erstmal hunden anstellen muss. Das wäre ja...
Sehr gut.
Das wäre.
Ich hoffe, Franzi Mille hört zu.
Franzi,
liebe Grüße an der
Schule. Franzi, wenn du das jetzt hörst, ruf mich an. Ich leg dir für jede Pressekonferenz 3-4 Knallerzitate hin.
Ja,
dann pfeift's im Karton.
Ja.
Da können sich die Kollegen von Bild schon mal freuen.
Stimmt.
Nee, das wäre ein cleverer Satz gewesen.
Ja. Und deshalb
muss ich mich selber loben.
Aber sie hatten ja 14 Mal eine Patrone mit Rudi, die da richtig gesessen hat und eigentlich die Sache noch runder und für dich natürlich auf noch schöner gemacht.
Ja, Rudi ist ja die Bazooka. Aber das war der Doppelwumms, den Rudi da ausgepackt hat.
Ja. So. Und jetzt, glaube ich, sind alle glücklich. Es gibt keine Störgeräusche mehr, außer
genau, Thomas Müller. Okay. Thomas Müller überlegt sich, wo er einen Trainerschein machen kann.
Das ist sehr gut.
Jürgen Klopp
stand auch so wie Schulbleben, ne? Die waren so ganz still. Ein Kollege von uns hat ja dann auch einen Screenshot gepostet und da hatte ich es noch gar nicht gehört, dieses Interview. Und da dachten wir, was da passiert? Bei Moody stand er so ganz locker und die zwei so ganz ernsten Blickes. Und ja, Thomas Müller hat sie immer noch versucht, so mit so ein paar kleinen Kommentaren, mit so ein paar Wörter zwischendurch so aufzulockern, diese Situation. Ist ihm aber null gelungen. Und das sagt schon alles, wenn Thomas Müller es nicht schafft, die Situation aufzuzeigen.
Ja, Thomas hat dann auch so gesagt, ja, der Rudi, der will das ganze Gebilde schützen. Ja, und das verstehe ich ja und so weiter. Aber also, es war, ach, ich will es jetzt nicht überbewerten. Die Leute da draußen sagen natürlich immer, der Sport zählt und der Fußball zählt. Aber so auf dem Platz, also neben dem Platz zählt natürlich auch interessant.
Ja, viel nicht viel interessanter, aber es ist schon auch sehr, sehr interessant.
Ja, genau. Und da muss man sagen, das war fast schon ein historischer Tag heute.
Ja.
Also es war bemerkenswert und wir werden uns noch lange beschäftigen. Was aber nicht heißt, und das muss ich jetzt, um mit Jürgen Klopp zu sprechen, aus gegebenen Anlass möchte ich das sagen, ich schätze Thomas Müller sehr und ich schätze auch Jürgen Klopp sehr. Und es ist auch gar keine Schadenfreude, dass die mal eine auf den Deckel bekommen haben. Aber es zeigt halt, dass in dieser Branche halt, ja, das ist da auch mal Krach.
Ja.
Und das muss man jetzt noch zum Abschluss sagen. Diese Abbitte, die Jürgen Klopp da getätigt hat, das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man sich da von einem sehr großen Publikum hinstellt und einen Fehler eingesteht und da um Entschuldigung bittet, beziehungsweise
auch on air.
On air, genau. Da gebührt Jürgen Klopp Respekt.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Also alle haben sich, glaube ich, jetzt wieder lieb. Das ist schön.
Und jetzt werden wir Weltmeister.
Jetzt werden wir Weltmeister. Und weißt du, wen ich lieb gewonnen habe?
Ich weiß.
Wow, was für eine Überleitung.
Ich weiß es.
Du weißt es?
Ja.
Wen?
Die zwei Influencerinnen, die wir vor dem Stadion getroffen haben?
Ja, korrekt.
Nein, also dir geht's genauso wie mir. Wir haben die Menschen hier in diesem großen Land kennen und lieben gelernt.
Ja.
Also wir wollen jetzt den US-Amerikanern hier nicht Honig ums Maul schmieren, aber ich habe jetzt in Winston-Salem, in Charlotte und in Houston keinen unfreundlichen Menschen kennengelernt.
Das ist richtig. Viele Kollegen oder mein erster Eindruck war ja, gerade wenn du so im Restaurant bist, weil die so ein anderes Thema haben. So warst du in
Chicago auch noch.
Genau.
Unfreundliche Menschen erlebt.
Nee, auch nicht. Dass man oft das Gefühl hatte, die leben ja noch viel, viel mehr vom Trinkgeld und so weiter, wenn du irgendwo bist und auf Dienstleistungen angewiesen bist oder auf Service angewiesen bist. Was aber nicht heißt, dass du deshalb unbedingt freundlich sein muss, das war auch schon schön, aber ich finde gerade auch abseits, ich meine, wir sind heute aus dem Stadion raus, diese Volunteers, die keinen Cent mehr bekommen, ob sie jetzt freundlich sind oder nicht, die verspüren einfach gute Laune, haben Bock auf die Nummer, sind zu uns so freundlich, helfe immer, wo es geht.
Haben abgeklatscht, haben dann sich bedankt, dass wir da sind.
Ja.
Also da muss man echt sagen, im Vorfeld ist ja dieser Satz von 2006, zu Gast bei Freunden, ist ja so ein bisschen umgedichtet worden immer und wir kennen ja die Situation aktuell in den Vereinigten Staaten. Also das, was ich da von den Menschen so erlebt habe, an dieser Freundlichkeit, an diesem Interesse auch. Wir haben ja über die Dame gesprochen mit dem Golfhütchen,
ja,
die mich da angesprochen hat auf der Wiese und mir erzählt hat, dass sie deutsche Vorfahren hat und so weiter. Dieses Interesse, klar, die Amerikaner haben so ein bisschen so, die fahren immer ein paar PS zu viel in der Freundlichkeit. Das wird dann auch gerne mal oberflächlich. Aber man fühlt sich hier wohl.
Ja, hundertprozentig. Das ist echt schön. Deshalb genießen wir es auch weiterhin.
Was auch erstaunlich war, um das noch zu sagen.
Ja.
Es gab heute viele Deutschland-Fans, die aber keine Deutschen waren.
Ja.
Also wir waren alle möglichen Nationen dabei, alle möglichen Sprachen hat man da gehört.
Und die auch wirklich gut equipped waren. Also die jetzt nicht nur irgend so ein Axt-T-Shirt von 2006 anhatten, sondern die Shirt hatten, die Gesichtsfarbe sich geklatscht haben und so weiter. Der
Schleichwerbung sollten wir jetzt natürlich noch darauf hinweisen, das ist auch andere Deodorant.
Ja, aber das ist so das, was mir gerade eingefallen ist mit Lukas Podolski damals.
Ja, also ich hatte nie Axt. Weil sie da hatte, hatte ich kein Axt.
Ich hatte, glaube ich, auch nie Axt. Aber jetzt sagen wir den Namen schon ein bisschen zu oft.
Da gab es dann auch so eine Werbung, wo da irgendwie das roch nach Moschus und angeblich kommen dann einem die Frauen entgegengeschlagen. Weil ich nichts davon gemerkt habe, weil ich es nicht benutzt habe.
Ja, ja. Also gern mal Feedback, wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt.
Nein, bitte zu diesem Thema kein Feedback.
So, wir nennen jetzt vielleicht auch nicht mehr die Marke.
Genau, vielleicht kriegen wir ja Feedback von euch. Vielleicht sind ja ein paar Hörerinnen und Hörer auch hier in den USA.
Ja.
Oder jetzt dann in Toronto, Kanada,
ja,
zum Spiel gegen die Elfenbeinküste. Gerne eure Erfahrungen hier mit den Menschen und mit den Umständen. Und ja, immer her damit, freuen wir uns.
Elfenbeinküste, gewonnen gegen Ecuador. Warst du überrascht oder hast du beide auf Augenhöhe gesehen? Weil ich muss sagen, ich hatte vor Ecuador sehr, sehr großen Respekt, habe ich immer noch. Ich glaube, Elfenbeinküste ist einfach wahnsinnig defensiv stabil. Ich habe wenn das Spiel zumindest in einer längeren Zusammenfassung angeguckt, da war ordentlich Tempo drin. Also es war, glaube ich, eines der besten Spiele der bisherigen Weltmeisterschaft. Beider Mannschaften viel Qualität und das dürfte dann beides, glaube ich, eine andere Hausnummer werden als Birrfahrer heute.
Ja, ich glaube auch, dass für Deutschland das der perfekte Start war, dass man gegen Curaçao anfangen durfte.
Ja.
Also wenn du gleich am Anfang gegen die Elfenbeinküste oder gegen Ecuador
guck, wir machen musst. Wir halben Stunde an oder ersten 40
ja,
Minuten.
Ja, wenn du erst diese Phase von der 20. bis zur 25., wo man das Tor kassiert hat, oder wann haben sie das so passiert? Ja, es gab ja dann diese Trinkpause, die die Deutschen so ein bisschen gerettet hat.
Ja.
Also in dieser Phase hatten ja die Männer aus Curaçao hatten ja nochmal eine Chance, kurz nach dem Treffer. Und wenn du da gegen die Elfenbeinküste oder gegen Ecuador spielst, dann wird's härter, weil die treffen es unter Umständen ein zweites Mal und dann stehst du da wieder auch
Sonntag. Ja, ja. Und da geht's dann für die deutsche Mannschaft am Samstag in Toronto weiter.
Ich weiß die Uhrzeit gar nicht. Kannst du es eine Nachmittag oder so
jetzt? Ich meine, das müsste das 17 Uhr Spiel, also 21 Uhr deutsche
Zeit. Nee, 22 Uhr, glaube ich.
Toronto 7 Stunden?
Nee, 6 Stunden. Auch 6 Stunden. Dann spielen wir 16 Uhr.
Okay. Ja, das checken wir nochmal bis zur nächsten Aufnahme. Wir haben ja noch Zeit. Wir hören uns doch jetzt so oft.
Genau, wir hören uns ja so oft, aber ich habe echt das Problem, dass mein Handy ist hier auf Ortszeit eingestellt und die Apps teilweise auf mitteleuropäische Sommerzeit. Also es ist verrückt. Ich warte einfach immer, bis mich jemand abholt. Bis ich eine Mail von der FIFA bekomme.
Ja, bis ich mit dem Auto vor der Tür stehe und dich anhub, dass du jetzt bitte einsteigen sollst.
Meine Damen und Herren da draußen, Manfred Sedelbauer tut gerade so, als wäre er Mr. Pünktlich. Dabei
bist du einfach nur auf mich angewiesen, weil wir noch keinen zweiten Fahrer in unserem Mietauto eingetragen haben.
Ja, sag's noch allzu laut. Ich bin noch nicht einmal gefahren hier. Man kann schon sagen, dass ich so ein bisschen mehr auf dich aufpasse. Musst denn deine Sonnenbrille zum Beispiel?
Ich suche nur nach einem Stativ.
Und wo ist deine Hotelkarte aus Houston?
Also, ihr merkt, wir leben allerhand. Wir haben auch ganz viel um die Ohren, sodass das mal passieren kann, dass man den einen oder anderen Gegenstand.
Also bei verlorenen Gegenständen für Manfred Sedelbauer mit 2-1.
Ja, es war wahnsinnig ärgerlich, weil wir Tag davor noch mit einem Kollegen darüber gesprochen haben, glaube ich, weil der sein Handy ewig lang gewuft hat und ich gesagt habe, es gibt eigentlich keinen schöneren Moment, wenn du etwas verlierst oder eben verlegst und wiederfindest. Es gibt nichts Schöneres. Die Zeit davor ist aber auch absolute Hölle und mein Problem ist eben, ich hatte in Houston eine Sonnenbrille und jetzt ist sie nicht mehr da und wo soll sie sein? Also ihm habe ich auf jeden Fall liegen gelassen. Aber schwamm drüber. Es war eine sehr günstige Sonnenbrille, weil ich mich genau kenne. Von daher kann ich mir auch nur da auf die Schulter klopfen. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Ihr habt auch alles richtig gemacht, weil ihr euch jetzt hier über 40 Minuten diesen Podcast gegönnt habt. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Wir haben ja jetzt Montag.
Ja.
In Deutschland ist es gerade 6.52 Uhr.
Ja.
Ich hoffe, der Podcast geht so schnell wie möglich online, damit ihr einen guten Start in die Woche habt. Und wir hören uns, ich habe die Liste schon, ich glaube, in 2 Tagen hören wir uns wieder.
Ich glaube, wir nehmen am Dienstag auf, also Mittwoch früh für euch.
Genau. Freut euch drauf. Wir freuen uns nämlich drauf. Und dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Haltet die Ohren steif und haltet die Ohren offen für diesen Podcast.
Viel WM gucken. Schönen Start in die Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Adios, amigos. Yippie, yay, yay. Howdy. Howdy. Hi, hi, ho. Ranger Joe. Bis dann. Ciao.